Alter schützt vor Torheit nicht. Ist ein alter Colombo-Film aus dem Jahr 1974. Aber eigentlich auch eine Redensart, die auf Shakespeare zurückgeht, weil sie in seinem Stück Antonius und Kleopatra vorkommt. Alter schützt vor Torheit nicht. Diese Überschrift könnte man auch über die Episode aus Davids spätem Leben setzen, die wir heute in dieser Predigt gemeinsam betrachten wollen. Schon seit über einem Jahr sind wir immer wieder am Sonntag in den Predigten dabei, hier das Leben Davids zu betrachten. Und schon langsam nähern wir uns dem Ende der Davids-Geschichte, sind eigentlich sozusagen schon im Landeanflug, aber leider wird das keine so sanfte Landung werden. Letzten Sonntag, da haben wir hier Davids Siegeslied gemeinsam betrachtet, wie es uns in 2. Samuel 22 und Psalm 18 überliefert wurde. Und ehrlich gesagt, ich war schon in der Versuchung, mit dieser Predigt von letztem Sonntag diese Predigtreihe abzuschließen. Weil ich dachte, ja, das wäre so ein würdiger Schluss. David als alter Mann hält Rückschau auf sein Leben und lobt und preist Gott mit einem Siegeslied. Er beendet sein Leben mit seinem persönlichen Amazing Grace Song. Wäre doch cool. Das wäre doch ein super Abschluss dieser Predigtreihe gewesen, eine sanfte Landung. Gäbe es da nicht noch diese zwei Episoden, diese zwei Kapitel, die eben auch zu Davids Geschichte dazugehören? Und wisst ihr, manchmal würde man so gerne als Prediger die schwierigen Texte der Schrift am liebsten so umschiffen. Aber das kann man schlecht, wenn man fortlaufend predigt und diesen Anspruch an sich selbst hat, dem Text der Bibel treu zu sein. 2. Samuel 24, diese zweitletzte Episode aus Davids Leben, ist kein einfaches Kapitel. Es beginnt mit dem Satz: Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Es wird uns nicht konkret gesagt, warum Gott zornig auf Israel war. Aus der Geschichte Israels wissen wir, dass Gott immer dann auf sein Volk zornig wurde, wenn sein Volk sich von ihm abwandte, wenn es ihn nicht ehrte, wenn es nicht mehr seinem Wort, seinen Geboten gehorchte, wenn sie sich selbst an Gottes Stelle setzten. Gott offenbart sich in der Schrift als der liebende, gnädige Gott, der langsam zum Zorn ist, dessen Geduld aber auch irgendwann mal zu Ende geht, wenn das Maß der Sünde voll ist. Wenn also die Bibel von Gottes Zorn spricht, ist es wichtig klarzustellen, dass dieser göttliche Zorn nie jene unkritische, reizbare und sittlich verwerfliche Laune ist, wie das bei der menschlichen Wut der Fall ist, sondern Gottes Zorn ist ein gerechtes, ein notwendiges Vorgehen gegen reales, vorhandenes Übel. Gott ist also nur dann zornig, wenn Zorn nötig ist. Und genau genommen ist sein Zorn eigentlich ein Ausdruck seiner Liebe. Denn jeder, der liebt, wird auch schon mal zornig. nicht trotz seiner Liebe, sondern wegen seiner Liebe. Wenn du erfährst, dass dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin fremd geht, dann lässt dich das nicht kalt, dann wirst du zornig, dann ist dir das nicht gleichgültig, dann zuckst du nicht einfach so aus den Schultern und sagst, naja, ist mir egal. Und so ist das auch bei Gott. Gott liebt die Menschen und es lässt sie nicht kalt, wenn sie anderen Göttern nachlaufen und ihr Leben ruinieren. Zorn ist also nicht das Gegenteil von Liebe, sondern was ist das Gegenteil von Liebe? Na, ich bin mir gar nicht so sicher. Gleichgültigkeit oder Ignoranz, das ist das Gegenteil von Liebe. Also wenn es hier heißt, der Zorn des Herrn brannte wieder gegen Israel, dann bedeutet das nicht, dass Gott sein Volk nicht mehr liebte, sondern dass er entschlossen gegen das Virus vorgeht, das sich in ihnen ausbreitete. Und ich glaube, dass dieses Virus damals einen Namen hatte. Nicht Covid-2 oder Corona, sondern Stolz. Warum ich das glaube? Und der Kontext bestimmt die Auslegung. In 2. Samuel 23, da werden uns die Helden Davids aufgezählt. Eigentlich ein schönes Kapitel. Ihre Loyalität und Tapferkeit werden da erwähnt. Mit Namen werden diese Helden aufgezählt. Aber es wird auch erwähnt, dass es immer der Herr war, der Rettung vor den Feinden schenkte. Auch wenn diese Helden das Schwert sehr gut schwingen konnten. Und ich frage mich, könnte es sein, dass vielleicht gerade diese Tatsache, wer wirklich Rettung geschenkt hat, bei den Veteranen und vielleicht auch bei David, ein bisschen so in Vergessenheit geraten war? Könnte es sein, dass David die Aufzählung seiner Helden eben nicht mehr ausreichte, sondern er wollte sehen, wie groß sein Land wirklich war und wie eindrucksvoll seine Armee dastand. Der Kontext suggeriert, dass sehr wohl Stolz das Motiv bei David gewesen sein kann, das Volk zu zählen. Er wollte seine Stärke nochmal richtig zur Schau stellen. Eine Volkszählung wurde eigentlich immer zu militärischen Zwecken durchgeführt. An sich ja nichts Schlimmes. Aber diese hier, die hatte nicht die Zustimmung Gottes, weil sie offensichtlich aus falschen Motiven erfolgte. Wir lesen nichts davon, dass David bei Gott irgendwie Rat gesucht hätte. Dass er Gott befragt hat, vielleicht hat er gedacht, ja, was soll ich um sowas denn fragen? Kann ich doch selber entscheiden. Ist doch nur eine Volkszählung für militärische Zwecke. Ich will doch nur wissen, wie stark ich bin. Ist doch klar, wenn man seine Nase hochhält, dass man auf solche Gedanken kommt. Und man hält diese Nase hoch, wenn man an der Spitze der erfolgreichsten Streitmacht der Welt steht. Wie auch heute noch. König David, der ausgezeichnete Oberbefehlshaber. Die Zeiten, in denen David mit einer Schleuder und 5 Steine sich begnügte, die scheinen lange her zu sein. David war König, er war der Chef. Er lebte im materiellen Überfluss. Er hatte große militärische Macht. Kann es sein, dass in solchen Wohlstandszeiten sein kindliches Vertrauen etwas nachgelassen hatte? Wir leben ja heute auch hier in einem der reichsten Länder der Welt. Und Sima hat heute auch dafür gedankt. Ja, ist gut, schön. Auch wenn wir viel klagen, trotzdem geht es uns verglichen mit anderen immer noch sehr gut. Wenn aber wegen des Wohlstands, den wir gerade erfahren und in dem wir leben, unser Gottvertrauen immer weniger wird und wir anfangen, uns auf uns selbst zu verlassen, dann kann Reichtum sehr, sehr teuer werden, meine Lieben. Das zeigt diese Geschichte hier. Wohlstand und Überfluss können deine Beziehung zu Gott gefährden. Salomo, der Sohn und Nachfolger Davids, kann davon ein Lied singen. In Sprüche 30 sagt er: Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben brauche. Sonst werde ich womöglich satt, verleugne dich und sage, was nützt mir denn der Herr? Er sagt nicht nur, bewahre mich vor Armut, haben wir das hier richtig gehört, sondern er sagt auch, bewahre mich vor Reichtum. Weil dann bin ich in der Gefahr, zu glauben, ja, da steht mir ja alles zu, wozu brauche ich eigentlich noch Gott? Es ist nicht ungefährlich, gut ausgestattet zu sein, alles zu haben, was man braucht. David war reich geworden, sehr erfolgreich und steht jetzt in größter Gefahr. Also, diese Einbildung, dass wir uns selbst verteidigen können, dass uns zahlreiche Truppen zur Verfügung stehen, dass wir es selbst schaffen können aus unserer Kraft, ist eine der dramatischsten Irrtümer der Menschheit. Und ich glaube, deshalb ist Gott zornig, weil sein Volk gerade in der Gefahr stand, auf den größten, nur denkbaren Irrtum hereinzufallen, auf den ein Mensch überhaupt hereinfallen kann. Und das ist zu glauben, ich bin stark. Ich schaffe das. Ganz egal, um was es geht. Auch in deinem Leben, wenn du denkst, ich krieg das alleine hin. Ich kann mir selbst vertrauen. Dann befindest du dich in größter Gefahr. David war schon ein alter Mann und er hatte ja eigentlich unglaublich viel mit Gott erlebt. Wir haben uns ja jetzt schon, wie ich sagte, über ein Jahr mit seiner Geschichte beschäftigt und auch im Psalm 18, 2. Samuel 22, da gibt ja David Gott die Anerkennung. Und dankt ihm für seine Rettung in den unterschiedlichsten Lebensumständen. Aber nochmal, Alter schützt vor Torheit nicht. Egal wie viel du mit Gott schon erlebt hast und wie alt du schon im Glauben bist, du stehst bis zu deinem letzten Atemzug in Gefahr, auf dich selbst zu vertrauen und nicht Gott. Dieses Virus Stolz, das sitzt ganz tief in uns Menschen und immer wieder bricht es auf. Wir werden nie immun dagegen. Der große Erweckungsprediger Jonathan Edwards, er schrieb, der Stolz nimmt viele Formen und Gestalten an und umschließt das Herz wie die Schichten einer Zwiebel. Wenn man eine Schicht abzieht, kommt darunter eine weitere zum Vorschein. 20 Jahre nach seiner Bekehrung stöhnte er immer noch über die bodenlose und unendliche Tiefe des Stolzes, die noch immer in seinem Herzen vorhanden war. Meine Lieben, auch Alter und jahrelange Erfahrung sind keine Garantie dafür, dem Stolz nicht zu verfallen und törichte Entscheidungen zu treffen. Es wäre schön, wenn ich euch sagen könnte, und ich bin auch schon 4 Jahrzehnte mit Gott unterwegs, je älter ich werde, desto weniger sündige ich. Übrigens, eine Klammer, Johannes 8, die Bibelleser kennen diese Geschichte von dieser ertappten Ehebrecherin, die die Pharisäer zu Jesus bringen und sagen, sie muss gesteinigt werden. Wir haben sie jetzt auf frische Tat ertappt. Erinnert ihr euch? Und dann, was macht Jesus? Also er sagt zunächst mal, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beugt er sich hin und er beginnt in den Sand zu schreiben. Und er schreibt. Und was passiert dann? Und wer geht zuerst? Die Älteren steht dort. Die Älteren gehen zuerst. Warum denn? Was meint ihr, was hat Jesus in den Sand geschrieben? Ja, das ist die Frage. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er etwas geschrieben, wo gerade auch die Älteren gemerkt haben, ja, da sind wir nicht frei von dieser Aufzählung der Sünden. Je älter, desto weniger Sünde. Aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Wir werden niemals immun gegen Sünde, schon ganz und gar nicht gegen die Sünde des Stolzes. Und ich denke, 2. Samuel 24 ist ein tragisches Beispiel dafür. Nach dem tollen Lobpreis folgt dann doch noch diese schwerwiegende Sünde, die Gottes Zorn entbrannte. Und dann im zweiten Satz von Vers 1 heißt es, und Gott reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juden. Wie sollen wir das verstehen? War es nun sein Stolz oder doch Gott, der ihn zu dieser Sache anreizte? Reizt Gott jemanden zu einer Sünde, die am Ende, wie wir das noch sehen werden, Tausende von Menschenleben fordert? Es wird noch komplizierter. Wenn wir die Parallelstelle in 1. Chronik 21 dazu nehmen, denn da steht, dass Satan gegen Israel aufstand und David reizte, Israel zählen zu lassen. Versteht ihr, warum ich gerne solche Stellen am liebsten so umschiffen würde? Ist nicht einfach. Wie lässt sich eine solche Diskrepanz erklären? Nun, ich glaube, nur indem wir die ganze Schrift, das ganze Wort Gottes berücksichtigen. In Jakobus 1, 13 bis 15 steht unmissverständlich klar, dass der heilige Gott niemanden zum Bösen reizt oder zum Bösen versucht. Das ist das eine. Aber die Bibel lehrt auch eindeutig, dass Gott das Böse zulässt, ohne es dabei selbst zu verursachen. Und er benutzt es sogar, um seine Absichten zu erfüllen. Siehe da die Hiobsgeschichte oder letztlich auch das Kreuz. Gott erlaubt also Satan, durch die Verlockung des Stolzes David anzureizen, diese Volkszählung durchzuführen, um letztlich dadurch auch ein Gericht herbeizuführen, um das Volk und sicherlich auch David aus dem Selbstvertrauen, wir sind stark, wir schaffen das, wieder zu dem Gottvertrauen. Der Herr allein kann, er rettet. Hinzuführen. So verstehe ich das hier. Und Gott tut das aus Liebe. Seine Motivation ist nie etwas anderes als Liebe. Und so wird Joab zusammen mit seinen Heerführern da losgeschickt, dieses mühselige Unterfangen zu erledigen. Vers 2, und der König sprach zu Joab, seinem Heerführer, der bei ihm war, durchziehe doch alle Stämme Israels von Dan bis Beersheba und mustere das Volk, damit ich die Zahl des Volkes erfahre. Joab findet das gar nicht so eine gute Idee. Er versucht sogar, David von seinem Plan abzubringen. Vers 3, Joab sprach zum König, der Herr, dein Gott, füge zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu. Und mein Herr und König möge es mit seinen eigenen Augen sehen. Aber warum hat mein Herr und König Gefallen an so etwas? Kann ich ganz verstehen. Wahrscheinlich hat er auch was gespürt, dass die Motivation ja nicht ganz stimmt. Ja? Aber vergebens, Könige haben mehr zu sagen als Generäle. Vers 4, doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und die Heerführer. So zog Joab und die Heerführer vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Und als sie nach 9 Monaten und 20 Tagen zurückkehren, haben sie dieses riesige Gebiet von Tyros aus dem Norden bis runter in den Süden, in die Wüste nach Beersheba, durchkämmt und haben 800.000 israelitische und 500.000 jüdische Kriegsleute statistisch erfasst. Haben sie geschafft, auch ohne Windows 10 oder Excel. Das ist eine ganze Menge. Und dann lesen wir ab Vers 10, aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, schlug ihn das Gewissen. David hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen. Er spürte, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und vielleicht konnte er nachts nicht mehr schlafen. Und vielleicht hat er sich gefragt, warum habe ich das eigentlich getan? Und je länger er darüber nachdachte, desto lauter durchpulste ihn diese Antwort. Ja, eigentlich war der einzige Grund dein Stolz. Oft sind es die schlaflosen Stunden der Nacht, wo unsere Vergangenheit uns den Spiegel vors Gesicht hält. Und wir erkennen, das geht so nicht weiter. Kennst du solche schlaflosen Nächte, in denen du über dein Versagen in deinem Leben nachdenkst? Was tust du, wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast? Ignorierst du das? Versuchst du, dich einfach abzulenken? Stehst du auf und guckst ein bisschen Fernseher oder nimmst du eine Schlaftablette oder trinkst du ein Bier? Und dann geht es in der gleichen Richtung weiter? Oder machst du eine Vollbremsung und nutzt diese Stunden zum Beten, so wie David, und bereitest das, was schiefgelaufen ist, den ganzen Mist vor Gott aus und bekennst deine Sünde. Herr, verzeih mir, ich habe da einen großen Bock Mist produziert. Hilf mir, vergib mir. Vers 11, und David sprach zu dem Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber, o Herr, nimm doch die Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Alter, schützt nicht vor Torheit. Das ist ein klares Sündenbekenntnis hier. Sehr ehrlich, finde ich. Und ich bin absolut sicher, dass Gott sich freut, wenn wir uns vor ihm demütigen, wenn wir unsere Schuld bekennen, ja, wenn wir den Teppich einfach mal aufheben und den ganzen Dreck, der sich vielleicht über Jahre da angesammelt hat, wegkehren, wegfegen. Vor Gott bringen. Er wartet darauf, dass du umkehrst und dass du dich zu ihm zuwendest und die Gemeinschaft mit ihm suchst. David hatte seine Sünde erkannt und bekannt und Gott um Vergebung gebeten. Ja, und jetzt, was erwarten wir? Wie soll die Geschichte weitergehen? Na, eigentlich erwarten wir, dass Gott sagt, David, du hast deine Sünde eingesehen. Ich vergebe dir. Die Kosten trägt die Staatskasse, der Fall kommt zu den Akten, alles gut. Das erwarten wir irgendwie, oder? Aber so einfach ist die Sache nicht. Gott vergibt Sünde nicht einfach nur so. Denn Sünde hat Folgen. Und in den folgenden Versen wird uns von diesen fatalen Folgen der Sünde berichtet. Natürlich ist Gott bereit, Sünde zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen. Er ist wirklich barmherzig und erbarmt sich unser. Und er möchte auch, dass unser Leben wieder ganz in Ordnung kommt. Er hat alles dafür getan. Aber nicht einfach nur so. Sünde hat Folgen. Vers 11. Und als David am Morgen aufstand, da ging das Wort des Herrn an den Propheten Gad, den Seher Davids. Also nochmal ein Prophet in Davids Leben. Wer war so der erste Prophet in Davids Leben? Noch vor Nathan, Samuel, Nathan, hier haben wir Gad, den Seher Davids. Er geht hin und er sagt zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Und Gad kam zu David und ließ es ihn wissen und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen oder dass du 3 Monate lang vor deinen Widersachern fliehen musst, während sie dich verfolgen oder dass 3 Tage lang die Pest in deinem Land ist. So besinne dich nun und sieh, welche Antwort ich dem Herrn geben soll, der mich gesandt hat. Und Gad hatte geredet. Und David sagt zu Gad, mir ist sehr Angst. Doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Zwischen 3 Konsequenzen kann David wählen. Boah, wie elend muss sich der Mann gefühlt haben. Sünde hat Folgen, weil alle 3 dieser Möglichkeiten sind eigentlich schrecklich. Und David entscheidet sich für die Pest und er begründet das mit dem Satz, lieber in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, als in die Hand von Menschen zu fallen. Und dann folgt diese sehr schwere Szene. David sieht, wie der Engel des Todes im ganzen Land die Leute einfach wegmäht, einer nach dem anderen. Er sieht das, beinahe mehr als er ertragen kann. 70.000 Menschen werden durch diese Seuche weggerafft. 70.000, das ist fast ganz Tübingen. Und die Katastrophe, sie endet vor Jerusalem. Und dann steht da in Vers 16, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils und er sprach zu dem Engel, es ist genug, lass nun deine Hand sinken. Die Sünde verlangt einen schrecklichen Lohn. Der Sündelohn ist der Tod, schreibt Paulus in Römer 6, Vers 23. Nun, ich kann schon einige von euch jetzt Fragen hören. So im Stillen. Wie kann Gott so etwas tun? Wie kann er das zulassen? Zum einen lässt er zu, dass Satan David dazu bringt, diese Sünde zu tun. Und jetzt sterben 70.000 Menschen durch diese schreckliche Krankheit. Und das muss man sich mal vorstellen. Fieber, Beulen, ich weiß nicht, was alles Symptome der Pest sind. Entzündungen, Schmerzen, langsames Dahinvegetieren, Tod. Und vielleicht fragen sich manche, wie kann er in unseren Tagen zulassen, dass ein Virus sich über die ganze Welt verbreitet und wir möglicherweise vor einer Pandemie stehen? Die Virologen haben ja diese letzte Woche sich sehr ernst geäußert. Es wird noch schlimmer kommen. Wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Fragen sich viele. Ehrlich gesagt, ich frage mich etwas anders. Ich frage mich, wie kann Gott anhalten, wo er es tut, wohlwissend, was wir eigentlich verdienen? Denn eine Sache müssen wir uns bewusst sein: Wir sündige Menschen verdienen keine einzige Zuwendung, die Gott uns schenkt. Wenn sündige Menschen wie wir das bekämen, was wir wirklich verdienen, dann wäre das nicht weniger als die Hölle selbst. Und ich finde es sehr stark, David redet in dieser Situation, obwohl ihm diese drei Alternativen vorgestellt werden, noch von der Barmherzigkeit Gottes, Vers 14. Er will in die Hand des Herrn fallen. Warum denn? Weil er ihn als den gnädigen und erbarmungsvollen Herrn kennengelernt hat. Und er ist ja bereit, selber die ganze Strafe zu tragen. Er sagt, ja, strafe mich, warum müssen die Leute hier leiden? Aber ich rechne mit deiner Barmherzigkeit. Ich wundere mich über diesen Vers 16. Noch mehr, weil Gott hier sagt, halte an, es ist genug, ziehe deine Hand ab. Ich wundere mich, dass Gott so erbarmungsvoll ist und eben nicht das gibt, was wir wirklich verdienen oder uns zusteht. Wenn wir die biblischen Berichte aufmerksam lesen, fällt uns auf, dass viele Katastrophen, auch Krankheiten, zum größten Teil Gerichtshandlungen waren. Wenn Gott Dinge zulässt oder tut, die Leid verursachen, dann sind das auch Zeichen des Gerichts. Und ich sage es ganz ehrlich, auch diese Geschichte hier, was wir jetzt 2020 erleben, Coronavirus, ist das Gleiche. Und ich weiß, dass es in unserer Zeit und auch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht populär ist, das so zu sagen. Und wenn man es tut, dann wird man sicherlich von Professor Hörning als Fundamentalist bezeichnet. Habt ihr doch letzte Woche diesen Zeitungsbericht im GEA gelesen, wo total undifferenziert, patzig und protzig dieser Theologe alles in einen Topf wirft und schon fast diffamierend, ja, die Leute hier als Fundamentalisten bezeichnet, die noch an die Bibel glauben. Aber Faktum ist, dass viele Menschen nicht glauben, dass Gott auch ein Richter ist, dass es ein Gott ist, der richten wird. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann wissen wir, der Gott, der uns nur Glück schenken will, der uns nie für unsere Sünden bestraft, der niemanden in die Hölle schickt, den gibt es in der Bibel nicht. Das Problem ist, dass der moderne Mensch, und ich glaube, in dem Punkt hat sogar der Philosoph Feuerbach recht gehabt, der moderne Mensch sich Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat. Der Mensch ist gut und Gott ist lieb, wie so ein Opa mit einem gütigen Blick und einem langen weißen Bart. Und der gute Mensch hat eigentlich einen Anspruch auf Gottes Liebe. Aber so ein Gott ist eine Karikatur. Gott ist nicht harmlos, sondern heilig. Er ist nicht zahm, würde Louis sagen. Aslan ist nicht zahm, der Löwe von Juda. Er ist nicht einfach nur der liebe Gott, sondern der liebende Gott, der aber auch der richtende Gott ist. Und wir müssen das Wesen Gottes schon in allen seinen Facetten betrachten. Das Höllenfeuer lässt sich nicht mit dem Wasser der Moderne löschen, hat einmal jemand gesagt. Es ist nun mal ein biblisches, göttliches Prinzip, dass Sünde Konsequenzen hat. Das haben wir immer wieder wiederholt gesehen in der Davidsgeschichte. Und auch jetzt zum Schluss wieder. Müssen wir uns nichts vormachen. Auch nachdem Gott Halt gesagt hat, gab es 70.000 frische Gräber in Israel. 70.000 trauernde Familien, deren Leben eine Narbe davon getragen hat, verursacht von Davids Stolz. Und da könnte man jetzt eine extra Predigt darüber halten, welche große Verantwortung Leiter haben. Aber das wäre eine andere Predigt. Aber das eine sehen wir hier. Niemand kann sündigen, ohne Wellen zu schlagen. Sünde betrifft Gott, es betrifft uns selber, es betrifft andere. Und ich frage mich, wie sensibel wären wir gerade im Blick auf die Sünde des Stolzes, wenn uns das mehr bewusst wäre, was die Folgen sein können? Dein Stolz, deine Selbstzentriertheit, dein Egoismus, sie verhindern Beziehungen und sie zerstören Beziehungen. Sünde bringt immer Trennung, Tod. Und ich hoffe sehr, dass diese Episode am Ende von Davids Leben nicht Ablehnung in dir gegenüber Gott hervorruft. Ja, dass du sagst, ach, was ist das für ein Gott? Sondern Ablehnung gegenüber der Sünde. Oder Abscheu gegenüber der Sünde. Dass du sagst, wenn gerade auch die Sünde des Stolzes, die manchmal auch so fromm umkleidet sein kann, solche Konsequenzen haben kann, dann muss ich mein Leben, meine Motive wirklich nochmal überdenken. Wie denke ich über mich selbst? Wie denke und rede ich über andere? Was motiviert mich wirklich? Warum tue ich, was ich tue? Bin ich wirklich bei allem, was ich tue, doch vielleicht auch immer wieder angetrieben von meinem Stolz und diesem Wunsch, diesem Verlangen nach Erfolg und nach Ansehen und nach Macht und diesem Gedanken, das schaffe ich? Aus der Sünde des Stolzes wächst man nicht so einfach heraus, auch im Alter nicht. Immer wieder kommt eine neue Schicht zum Vorschein. Wie bei der Zwiebel. Jonathan Edwards hatte recht. Und wir müssen diese Sünde ernst nehmen, uns immer wieder vor Gott prüfen und durch Gottes Geist den Stolz erkennen und unter das Kreuz bringen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt in dieser Geschichte. Das Opfer, das über allen Opfern steht. Am Ende wird diesen 70.000 Opfern ein Opfer gegenübergestellt. Vers 18. Und Gad kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm: Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Aravnas des Jebusiters. David soll ein Opfer bringen. Und zwar an der Stelle, wo der Todesengel vor Jerusalem Halt gemacht hatte. Und David geht hin und er kauft die Tenne, Vers 25, und er opfert dort Gott Brandopfer und Friedensopfer und die Plage hört auf. Und ich finde das so faszinierend, dass diese Tenne, dieser Opferplatz auf dem Berg Moria lag, wo später auch der Tempel stand und letztlich auch das Opfer, das über allen Opfer steht, dargebracht wurde. Wo wurde dieses Opfer dargebracht? Vor Jerusalem. Und vor Jerusalem, da liegt Golgatha und dieser Hügel, auf dem Jesus, der absolut reine, demütige Sohn Gottes, an einen Kreuz genagelt wurde. Die Konsequenzen unserer Schuld, unseres Stolzes gipfeln in diesem einen Opfer vor den Toren Jerusalems. Dort starb Jesus. Er, der zu uns gekommen ist, um das zu tun, was wir selber nicht tun können. Er, der mit seinem Leben bezahlt hat, weil wir zahlungsunfähig sind. Die ganze Geschichte endet mit Jesus. Und das finde ich so beeindruckend, dass die Bibel immer wieder den Fokus auf ihn, den wahren Sohn Davids, den Messias richtet, der vor Jerusalem sein Leben opferte. Und wir lesen von den 70.000 Toten hier und wir finden das sehr tragisch. Aber David wusste, dass es noch schlimmer hätte kommen können. Warum wählte eigentlich David diese dritte Strafe, wisst ihr noch? Vers 14. Weil der Herr barmherzig ist und weil er nicht in die Hand der Menschen fallen wollte. Bevor die Heilsgeschichte ihren Höhepunkt erreichte, da sagte Jesus in Markus 14, 41, er sagt, es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Das, was David unter allen Umständen vermeiden wollte, nicht in die Hände von Sündern zu fallen. Da sagt Jesus, jetzt ist die Stunde da, der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. David hat nicht das Allerschlimmste erlebt. Das Allerschlimmste hat Jesus erlebt. Er hat das ganze Gericht wegen der Sünde auf sich genommen, als er dort am Kreuz von Golgatha zwischen Himmel und Erde hing und Gott, der Vater, seinen Blick von seinem geliebten Sohn abwenden musste wegen unserer Sünde und Jesus rufen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er die größte Strafe auf sich genommen. Nicht wir Menschen, nicht diese 70.000 haben das größte Leid erfahren. Jesus hat die Hölle am Kreuz durchgemacht, damit überhaupt Menschen vor und nach Christus mit dem heiligen, lebendigen Gott versöhnt werden können. Ohne den Preis, den Jesus vor den Toren Jerusalems bezahlt hat, gäbe es keine Chance für dich und mich. Das schrecklichste Gericht hat Jesus an unserer Stelle abgekriegt. Und wer dieses Opfer Jesu bis jetzt noch nicht für sich persönlich angenommen hat, den kann ich nur ermutigen, komm zum Kreuz. Bekenne deine Sünde, deinen Stolz, deine Selbstzentriertheit, dein Unglauben und nimm Jesus, der vor den Toren Jerusalems am Kreuz von Golgatha das größte Opfer vollbracht hat im Glauben als deinen Erlöser an. Gib ihm dein Leben. Das ist deine einzige Chance, im Gericht Gottes zu bestehen. Und wir, die wir hier mit Jesus schon länger unterwegs sind, die möchte ich erneut auffordern, lasst uns nicht müde werden, uns an Christus und seinem vollkommenen Opfer zu erfreuen, das wirklich wertzuschätzen. Und wir haben es auch getan, heute im Lobpreis. Und wir werden es gleich nochmal tun, wenn wir Abendmahl feiern. Und wir wollen das bewusst tun, uns erinnern an das große Opfer, auf das alle Opfer des Alten Testaments hinweisen und das über allen Opfern steht. Und am Ende dieses Gottesdienstes stehen wir hier vor diesem Altar. Wir stehen hier und wir sehen auf Jesus, das vollkommene Opfer. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Rettung. Jesus, meine Hoffnung lebt, werden wir gleich singen. Und wir können uns ihm nur immer wieder neu anvertrauen und ihn bitten. Herr Jesus, führe mich nicht in Versuchung. Lass mich nicht der Verlockung des Stolzes erliegen, sondern erlöse mich von dem Bösen. Lass es nicht zu, dass ich im Alter noch irgendeine Torheit begehe. Schenk Gnade, dass ich diesen Lauf durch deine Kraft, die in meiner Schwachheit wirksam wird, gut vollende. Dir zur Ehre und auch mir zur Freude. Amen.